Nothing is true and everything is possible. Nichts ist wahr und alles ist möglich. So heißt das Buch des Journalisten Peter Pomeranzow über den aktuellen Zustand Russlands. Diesen Satz kann man auf die russischen Medien übertragen. Stärker als der allerwichtigste Wert, die Russen als ein Volk, das dem dekadenten Westen überlegen ist, und orthodoxes Christentum gemischt mit sowjetischer Nostalgie, das sind die Bausteine der modernen Propaganda. Und die staatlichen Fernsehkanäle sind eine Mischung aus Unterhaltung und Propaganda. Es gibt jedoch auch andere Medien in Russland, zum Beispiel der unabhängige Fernsehkanal Dosht. Artem Voskutov, ein junger Künstler, Blogger und Journalist, arbeitete dort und erzählte uns, wie unsicher die Existenz von Medien ist, die sich dem Zwang dieser propagandistischen Linie entziehen wollen.
Телеканал «Дождь», да, он, в общем, был доступен по рейтингам 8 миллионов человек.
Den Fernsehkanal «Дождь» konnten früher 8 Millionen Haushalte im Land empfangen. 2013 war «Дождь» das einzige Fernsehen und eines der wenigen Medien, das die Revolution in der Ukraine objektiv und nicht propagandistisch schilderte. Als Anlass, den Kanal zu zerstören, wurde aber eine Sendung über Ereignisse im Zweiten Weltkrieg genommen. Man hat eine Hetze organisiert, woran Kriegsveteranen beteiligt waren, welche die Sendung allerdings nie gesehen haben. Diese aber haben vor Gericht geklagt, dass sie sich durch die historische Auseinandersetzung beleidigt fühlen. Und kurz darauf haben alle Provider wegen ihrer Unzufriedenheit mit der Redaktionspolitik abgesagt. Außerdem gab es noch einen Grund für die Unzufriedenheit. Wir haben als einzige von der Untersuchung des Oppositionspolitikers Nawalny über die Sommerpaläste der Mitglieder der Regierungspartei Einiges Russland berichtet. Alle großen Provider sind regierungsabhängig und es war ganz deutlich ein Auftrag. Als Resultat hat unsere Hörerschaft um 90% abgenommen. Von 8 Millionen ist nur noch eine geblieben. Es gibt inzwischen einige kleine unabhängige Provider, die den Kanal anbieten, aber technisch kann man ihn nicht überall einschalten. Die Zugänglichkeit ist also sehr begrenzt. Außerdem gab es keine Werbeeinnahmen mehr. Wir hatten eine Versammlung, in der wir entschieden haben, weiterzuarbeiten, zuerst mit sehr gekürztem Lohn, der nur von Spenden bezahlt wurde, die damals als Unterstützung gesammelt wurden. Dosht hat jedoch überlebt. Man muss ihn jetzt aber abonnieren, was nicht billig ist. Treue Zuschauer suchen also nach Möglichkeiten, Dosht einzuschalten. Zufällig kommt man nicht mehr drauf. Grundsätzlich gibt es aber immer noch die Möglichkeit, unabhängige Informationen zu finden. Es gibt das Internet.
Artem ist bekannt als Internetaktivist, vor allem als anarchistischer Aktionskünstler. Im Hintergrund des Pussy Riot-Prozess hat er ein Bild geschaffen, das als Plakat auf die Haltestellen in seiner Stadt Novosibirsk in der Nacht geklebt wurde. Eine Frau, wie Pussy Riot gekleidet, hält statt Jesus ein Mädchen auf den Knien und hat ein Nimbus. Freiheit für Pussy Riot stand drauf. Ein Experte fand es beleidigend für die Gefühle der Gläubigen. Der dunkle Nimbus auf dem Bild sollte dunkle Kräfte symbolisieren. Es gab einen Prozess und bald darauf wurde Artems Blog blockiert.
Die Internetkontrolle hat mich persönlich auch getroffen. Mein Blog wurde geschlossen wegen der Verbreitung dieses Bildes, dessen Verbreitung per Gerichtsbeschluss verboten wurde. Einen weiteren Prozess habe ich gewonnen, aber es ändert nichts für die Abteilung Extremismusbekämpfung. Sie entscheiden selbst, was sie im Internet verbieten. Sie haben ihre schwarzen Listen. Viele dieser Entscheidungen sind absurd und oft bloß prophylaktisch. Es gibt auch Blockaden von Artikeln aus Wikipedia und immer wieder von Seiten der Opposition. Oder man übernimmt einfach populäre Internetportale. Ein Beispiel dafür ist Lenta.ru. Das war die beste russische Nachrichtenseite, die auch über die Ukraine gestolpert ist. Sie haben auch keine Staatspropaganda, sondern normale Nachrichten publiziert. Man hat der Chefredakteurin gekündigt und mit ihr ist die ganze Redaktion gegangen. Sie und einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nach Lettland ausgewandert und von dort machen sie das neue Internetprojekt Medusa, die andere arbeiten für sie aus Moskau. Journalisten migrieren von einem Medium zum anderen, versuchen weiter im Netz, kritisches Radio und Zeitungen oder in den lokalen oder speziellen Medien normalen Journalismus auszuüben. Es ist auch nicht so, dass die Russen keine kritischen Informationen bekommen können.
Doch das neue autoritäre Russland funktioniert heute anders als der alte Sowjetstaat. Statt die oppositionellen Medien ganz so zu drücken, alle ins Gefängnis zu werfen, erlaubt sie doch einige freie Medien, obwohl sie immer wieder in Schwierigkeiten gebracht, marginalisiert und eingeschüchtert werden. Dafür hält die Regierung die ganze Fernsehberichterstattung fest in der Hand. Leider nutzen laut Umfragen 80% der Bevölkerung das Staatsfernsehen als Hauptinformationsquelle. Obwohl Internet überall zugänglich ist und beispielsweise ist in der Moskau-U-Bahn WLAN kostenfrei. Wieso nutzen die meisten Russen nicht die freien Medien?
Es kann sein, dass die meisten Menschen einfach nicht gelernt haben, die Information kritisch wahrzunehmen, sie zu sortieren. Die Fernsehpropaganda durchdringt die Menschen und sie verändert sie auch. Es gab zum Beispiel diesen bekannten Bericht über ein angeblich von Ukrainern gekreuzigtes Kind im Staatsfernsehen. Alles war nicht einmal dokumentiert. Es gab kein Videomaterial dazu, keine Zeugen, nur eine mündliche Mitteilung von irgendjemand. Also jetzt wissen wir, alles gelogen. Doch immer noch berichten junge russische Männer, dass sie wegen dieses Fernsehbeitrags freiwillig in den Krieg gegen die Ukraine gezogen sind, um die sogenannte russische Welt zu schützen. Als das Nachrichtenportal Lenta.ru noch frei war und täglich 3 Millionen Klicks erreichte, konnte es noch mit dem Fernsehen konkurrieren. Heute läuft unter diesem Namen ein regierungstreues Nachrichtenportal, das von der Qualität mit dem alten nicht zu vergleichen ist. Trotzdem ist nach der politischen Wende die Zuhörerschaft wieder fast genauso groß. Es ist überraschend. Ich dachte, viele haben dort andere Nachrichten gesucht. Nein, sie waren dort aus Gewohnheit.
So einfach ist die Mediennutzung in Russland wirklich nicht. Man soll eine entwickelte Fähigkeit des selbstständigen Denkens haben, um sie durchzuschauen. Die herrschende kapitalistisch-nationalistische Ideologie macht sich alle Ideologien, Medien und Bewegungen zu eigen, beutet sie aus und verändert sie ins Absurde. Nicht nur Nachrichten werden inszeniert. Es gibt große politische PR-Berater und kleine freiwillige Mitmacher, die an nichts glauben als an den Erfolg und das Geld. Das neue autoritäre Russland mit ehemaligen KGB-Spezialisten an der Spitze benutzt das alte Know-how und entwickelt neue Methoden, die auch im Westen bereits funktionieren.
Ich habe es noch in Novosibirsk bemerkt, wenn auf Nachrichtenseiten oder in meinem Blog immer mehr Kommentare erscheinen von zahlreichen Unbekannten, die alle die ungefähr gleiche Pro-Putin-Position hatten. Und dann hat jemand während eines Streits in der Organisation Naschi, eine Putin-Jugendorganisation, Finanzdokumente online publiziert. Darin befanden sich Informationen, wie viele Usernamen geschaffen wurden, wie viele Kommentare für wie viel Geld geschrieben wurden. Es gibt die berühmte Trollfabrik in Olgino, einem Bezirk von St. Petersburg. Dieses Büro ist vermutlich nicht das einzige. Der Auftraggeber ist zufrieden mit ihrer Arbeit und vergibt Aufträge ins Ausland. Kommentare in schlechtem Englisch, die Putins Russland verteidigen, habe ich schon oft gelesen. Dieser Export funktioniert anscheinend auch im Westen sehr gut. Mich selbst hat es auch getroffen. Ich genieße die Lektüre der Kommentare über meine Arbeit, die ich in ihrer Logik für die USA angefertigt habe.
Ist Humor immer noch die beste Waffe? Habe ich Artyom gefragt.
Manchmal habe ich genug davon. Jede Nachricht wird zum Wettbewerb von Humoristen. Es ist natürlich schwierig, diese ganzen düsteren Nachrichten ohne neutralisierende Ironie wahrzunehmen. Woanders führt sowas wie der Panama-Skandal zum Rücktritt eines Politikers. In Russland ist das nichts Neues und nur Anlass für ein Lächeln. Wenn man dort 2 Milliarden von Putin findet, ist die einzige Reaktion: Nur 2? Hallo? Wo sind die restlichen Milliarden?